Sowas gibt's im Leben, wo man persönlich an die Grenzen kommt und nicht mehr weiter weiß, wie soll's weitergehen. Das gibt's auch in der Gemeinde. Gott, wie soll's weitergehen? Wie können wir den nächsten Schritt hinbekommen? Was ist jetzt dran? Wir haben keine Ahnung mehr, wie es weitergehen soll. Und die entscheidende Frage ist immer, schaue ich auf meine Grenzen oder schaue ich auf Gottes Möglichkeiten? Ich bin objektiv an einer Grenze angelangt. Na klar, es kann sein. Aber was mache ich dann da? Wir kommen ja aus der Predigtreihe aus dem Kolosserbrief, wo Paulus um eine Gemeinde kämpft, wo er versucht, sie auf Kurs zu halten, dass sie am Ende das Ziel erreicht. Nächste Woche wollen wir eine Predigtreihe starten, wo es um den Weg Jesu geht in den letzten 24 Stunden seines irdischen Lebens, bevor er am Kreuz gestorben ist. Die letzten 24 Stunden von Jesus, der Tag, der die Welt verändert hat. Darum soll es nächste Woche gehen. Und heute möchte ich aber nochmal einen Vlog einschlagen, dass wir uns die Frage stellen, was haben wir mit dem, was wir gehört haben und was ist das, was wir in der nächsten Zeit hören werden, was werden wir damit machen? Und ich glaube, dass eine unserer Grenzen unsere eigenen Gedanken sind. Ich habe das ganz oft im Leben erlebt, dass meine Gedanken Grenzen werden. Grenzen für Gott und auch Grenzen für mich selbst letzten Endes. Wo ich sage, jetzt ist Feierabend, jetzt traue ich Gott nichts mehr zu. Und ich möchte einmal ausgehen von den ersten Predigten von Jesus, der gesagt hat, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Davon möchte ich mal ausgehen in dieser Predigt, als Startpunkt gewissermaßen. Tut Buße, wenn Jesus das sagt, dann sagt er damit gewissermaßen, denkt um, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Es geht also darum, wenn wir Christus nachfolgen, dass wir unser Denken transformieren, dass wir unser Denken anpassen an das, was Gott uns zuspricht. Und dann ist meine eigene Grenze zwar objektiv vielleicht gegeben, aber Gott hat dann immer noch eine Möglichkeit. Denk um, sagt Jesus. Denk anders. Denke entsprechend des Reiches Gottes. Was bedeutet das für dein persönliches Leben? Du bist nicht wertlos. Du bist geliebt. Du bist wertgeachtet von Gott. Gott hat seinen Heiligen Geist in dich hineingelegt, wenn du Jesus nachfolgst. Das sind Dinge, die dein Denken verändern sollen. Du sollst nicht mehr von dir denken, als wärst du der Letzte. Sondern Christus hat dich so sehr geliebt, dass er für dich bereit war, ans Kreuz zu gehen. So kostbar bist du und so sollst du auch von dir selbst denken. Nicht, ich bin nichts, ich kann nichts. Die andere Frage, wie denken wir als Gemeinde von uns selbst? Wie wir von uns selber denken, das sieht man ja häufig nur an den Taten. Wie wir uns verhalten, was andere Leute von uns wahrnehmen. Wie würde wohl ein ganz normaler Oldenburger, der jetzt nicht Mitglied unserer Kirche ist oder Gast ist, hier uns schon ein paar Mal erlebt hat, was wird der wohl denken, wenn er uns so sieht? Was halten die Leute wohl von sich? Die Delis, Neu-Delis. Wie uns der liebe Bruder Hennings mal genannt hat. Die Leute in der FCG, wie denken die wohl von sich? Kommt hier keiner rein? Sind wir so ein Club, wo nur die Superfrommen sich treffen oder wie auch immer? Was halten wir von uns selbst? Warum gibt es uns eigentlich als Gemeinde? Was hat Gott mit uns vor? Wo sind vielleicht unsere gedanklichen Grenzen, wo wir sagen müssen, okay, da müssen wir einen Schritt weitergehen? Da müssen wir uns herausfordern lassen von Gott, weil Gott uns hier gesetzt hat als Gemeinde für die Menschen, die jetzt noch nicht da sind. In dieser Stadt gibt es Menschen, die einen Hunger nach Gott haben, die ihm vielleicht noch nicht persönlich begegnet sind, aber die in ihren Schlafzimmern vielleicht sich leise in den Schlaf weinen und schreien danach, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Vielleicht kleine Kinder, die morgens beten, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und es könnte sein, dass Gott uns gebrauchen möchte, diesen Menschen zu begegnen. Ganz konkret in Tat und Wort. Ich möchte eine Grenzerfahrung aus der Bibel betrachten, weil ich glaube, dass sie uns einigermaßen helfen kann bei diesem Thema. Eine Begebenheit aus dem Neuen Testament in der Apostelgeschichte, wo der Apostel Paulus unterwegs ist mit seinem Missionsteam und sie befinden sich das erste Mal auf europäischem Boden. Ich habe in der letzten Woche darauf hingewiesen, dass eine Situation sich ergeben hat, eine Frau namens Lydia, und Gott hat ihr das Herz aufgetan. Da haben wir letzte Woche drüber nachgedacht. Alles gut. Gott hat ihr das Herz aufgetan. Und da eine neue Gemeinde entsteht, Lydia bekehrt sich zu Gott, Lydia lässt sich taufen und die erste Gemeinde auf europäischem Boden ist entstanden. Halleluja, wir preisen den Herrn, es ist alles wunderbar. Dann gibt es noch eine Sklavin, die bis zur Hutkrempe voll ist mit Dämonen und Paulus schmeißt die Dämonen aus dem Leben dieser Frau raus. Er befiehlt den Dämonen, in dem Namen Jesus zu weichen von dieser Frau. Eigentlich auch ganz okay. Nur das Problem war, diese Sklavin hatte einen Herrn, der sehr viel Geld mit dieser Frau verdient hat, weil sie durch diese dämonische Verbindung in der Lage war, Wahrsagerei zu betreiben. Und das hat ihrem Herrn natürlich nicht gefallen. Der Goldesel ist weg, könnte man das vielleicht sagen. Diese gute Frau war eine wunderbare Einnahmequelle. Und die haben angefangen, über Paulus und Silas Gerüchte zu streuen, dass sie Aufruhr in der Stadt betreiben würden. Und da setzt der Bibeltext jetzt ein. Apostelgeschichte 16, Abvers 23. Paulus und Silas, sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu: Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten: Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Auch eine Grenzerfahrung. Paulus und Silas auf einmal im Hochsicherheitsgefängnis. Da sitzt du dann, hast doch alles richtig gemacht. Mit Ruten geknüppelt, zusammengeknüppelt worden, liegst du dann irgendwo im Hochsicherheitsgefängnis und hast einen blutigen Rücken. Kannst du dir vorstellen, dass man da auch an seine Grenzen kommen kann, sagt Jesus, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Jesus, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe doch alles richtig gemacht. Du hast mir eine Vision gegeben, ich solle rüberkommen nach Mazedonien und ich habe dann diese Frau da zu Jesus geführt und jetzt liege ich hier. Was soll das? Gott, warum passiert mir das? Jesus, ich kündige dir jetzt die Gefolgschaft. Das wäre doch ein Gedanke, den man doch mal zulassen muss. Aber dann, um Mitternacht, fangen sie an, Gott zu loben und ihn anzubeten. Und die Gefangenen hören zu. Was muss das für eine Situation gewesen sein? Mitten in der Nacht, aus der dunkelsten Zelle, da wo normalerweise die Mörder sitzen, da wo die Vergewaltiger sitzen, da sitzen diese beiden frommen Typen und fangen an, Loblieder zu singen. Und es ist mucksmäuschenstill. Nur diese Gebete, nur diese Lobgesänge. Was ist in der Zwischenzeit bei diesen Männern wohl passiert? Was ist bei Paulus und Silas passiert, als sie blutig in diese Zelle geschleift worden sind, ihre Füße in den Block gelegt worden sind, die konnten sich kaum noch bewegen, Schmerzen durchzuckten ihren ganzen Körper. Und wie man innerlich vielleicht gekämpft hat und sagt, nein, ich kann hier zwar nicht mehr weiter. Bin ich an eine Grenze gekommen, habe mir das anders vorgestellt. Aber es gibt einen Grund, warum ich jetzt anfangen kann, Gott zu loben und zu preisen, weil Gott sich nicht verändert hat und meine Beziehung zu Gott hat sich nicht verändert. Er ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeiten und meine Umstände sind vielleicht nicht toll. Aber Gott ist es wert, dass ich ihn anbete, dass ich auf ihn schaue und auf das, was er in meinem Leben tun kann und was er in meinem Leben tun wird. Sie haben ihre Gedanken auf Gott ausgerichtet. Jesus hat sich nicht verändert. Warum, liebe Gemeinde, warum beten wir Gott an? Warum, wir sind als Gemeinde auch jetzt mit dem Lobpreisteam in einer Phase, wo wir uns diese Frage stellen. Warum beten wir Gott an? Nur dann, wenn es uns gut geht? Wenn wir alle sagen können, Halleluja, preis dem Herrn, der Herr hat Großes getan in unserem Leben, oder haben wir eine Haltung und fangen wir an, eine Haltung zu kultivieren in unserem Leben, dass wir sagen, egal wie es mir geht, Gott ist würdig, dass wir ihn anbeten. Ich bin an meine persönliche Grenze gekommen, ja. Aber ich entscheide mich jetzt, wegzuschauen von meinen Umständen, wegzuschauen von dem Blut an meinem Bein, weil ich im Block liege, wegzuschauen von meinem Freund, mit dem ich meine Missionsreise gerade gemacht habe, den ich über alles liebe, der hier zusammengeschlagen neben mir liegt, und wegzuschauen und hinzuschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens, um dessen Willen ich hier liege, weil ich ihn liebe. Und seine Liebe verändert sich nicht, auch in diesem Moment nicht. Dann, wenn ich die Hoffnung verloren habe. Dann beten wir Gott an. Dann, wenn wir nur unsere Lieder singen, dann meine Lieblingslieder. Oder bleibe ich sonst eher sitzen und sage, nee, ist nicht so meins. Oder kann ich mich entscheiden und sagen, Gott, ich bete dich an. Auch wenn es Sachen gibt, die mir jetzt nicht gefallen. Auch wenn es Leute gibt, vielleicht in diesem Raum, mit denen ich Schwierigkeiten habe. Ich bete dich an, Gott. Führst mich an Grenzen. Auch in einer Gemeinde werden wir an Grenzen geführt. Da sind Menschen, da sind Situationen, die wir vor Augen haben, wo wir an Grenzen kommen und sagen, Gott, doch trotzdem. Und das ist das, was Paulus und Silas gewusst haben. Paulus sagt es im Epheserbrief einmal so wunderbar. Denn in Jesus hat Gott uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadlich vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Wir als Gemeinde sind jetzt schon in den Augen Gottes untadelig und rein vor ihm. Das ist etwas, was Paulus vor Augen hatte. Und der Grund, warum ich hier lebe, ist zum Lob seiner herrlichen Gnade. Hast du das gewusst? Was ist der Sinn deines Lebens? Du bist für Gott geschaffen worden. Liebe FCG, wir seid für Gott geschaffen worden, in erster Linie. Wir sind für Gott geschaffen, für die Beziehung zu ihm. Um seine herrliche Gnade zu loben und zu preisen. Das, was er uns geschenkt hat. Gnade ist ein biblisches Wort, was immer wieder häufig auch so ein abgenudeltes Wort ist. Es bedeutet, Gott beschenkt uns einfach und wir müssen nichts dafür tun. Und Paulus und Silas machen es uns vor. Wir entscheiden uns davor. Wir beten Gott an, egal was uns gerade passiert ist. Anbetung ist nicht etwas für die charismatischen Christen, für die superfrommen, sondern Anbetung ist die normale Reaktion eines Herzens, das auf Gottes Möglichkeiten geschaut hat, Gottes Gnade erlebt hat. Die normale Reaktion. Gott hört auf unsere Gebete, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil Gott uns würdig gemacht hat, weil Gott uns seinen Sohn geschenkt hat, all unsere Schuld, alle unsere Sünde weggenommen hat, auf sich selbst, hat sie hinaufgetragen ans Kreuz. Alles, was mich betroffen hat, hat er hinaufgetragen aufs Kreuz, damit ich frei sein kann, damit ich anbeten kann. Nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott so gut ist. Und wenn wir in diese Haltung vor ihn kommen, dann ist das die normale Reaktion, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn loben. Schau aufs Kreuz. Lass dir die Bedeutung des Kreuzes bewusst werden. Und Anbetung wird die natürliche Folge davon sein. Paulus und Silas haben gewusst, es steht nichts zwischen Gott und uns. Die Beziehung zu Gott ist nicht abgebrochen, nur weil wir jetzt leiden. Nur weil wir jetzt gerade Verfolgung erleiden. Weil wir Schmerzen erleiden. Natürlich gibt es Situationen, wo wir uns die Frage stellen, Gott, warum hörst du unsere Gebete nicht? Warum achtest du nicht auf das, was wir sagen, Gott? Das passiert durchaus. Im Alten Testament gibt es eine ganz bekannte Stelle, wo das dem Volk Gottes damals offensichtlich auch so ging. Wo sie gefragt haben, Gott, wo bist denn du? Da geht es um das Fasten. Fasten ist eine noch intensivere Form des Betens, wo man noch in der Regel auf Essen verzichtet oder meinetwegen auch auf Fernsehen gucken oder sowas in der jetzigen Zeit oder auf Kaffee. Aber Fasten ist eine intensive Form, in der man sich absondert, sich demütigt vor Gott. Und das haben die damals auch getan. Und gesagt, Gott, wir haben alles richtig gemacht. Und dann sagt Gott, sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Alles super, könnte man auch sagen. Sie haben doch alles richtig gemacht. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Lieber Gott, wir haben doch alles richtig gemacht. Haben doch alles erfüllt. Und dann fängt Gott an zu antworten darauf. Begreift doch, während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit der gottlosen Faust zu. Krass, oder? Auf der einen Seite Gott anbeten und Gott suchen und fasten und tun und auf der anderen Seite hinterm Rücken schlecht reden, den anderen fertig zu machen. Und Gott sagt, was wollt ihr von mir? Das könnt ihr euch nicht, dann höre ich nicht auf euch. Wenn ihr zankt und streitet, wenn ihr euch gegenseitig fertig macht, wenn ihr mit gottloser Faust zuschlagt, wenn ihr eure Arbeiter knechtet, ich höre euch nicht. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm. Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das ein Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Und jetzt sagt Gott, was eine Bedingung ist. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt sie los, die ihr unterjocht habt. Lasst die los, gegen die du etwas in der Hand hast. Lasst die los, wo du zu Recht einen Schuldschein von irgendjemandem in der Gemeinde in der Hand hast, der etwas dir gegenüber getan hat. Lasst den Schuldschein los. Lasst die Unterdrückten frei. Zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlosen Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Und dann kommt die Verheißung. Wenn du so handelst, wird das Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das Trügerische reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in der Dürrezeit innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du dass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Das wünscht man sich doch, oder? Dass Gott so mit uns ist. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wenn wir zu Gott schreien, dass er dann sagt, hier bin ich. Übrigens der Name Gottes im Alten und im Neuen Testament. Hier bin ich. Ich bin, der ich bin. Ich bin da. Ich bin an deiner Seite. Ich möchte uns herausfordern, als Gemeinde sind wir auf diesem Weg. Wir wollen dahin, wir wollen eine Gemeinde sein, wo das normal ist. Wo wir unsere Herzen nicht mehr verschließen vor dem, der in Not ist. Wo wir unsere Herzen nicht verschließen vor dem, der in Hunger ist, der als Fremder in dieses Land gekommen ist. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der es normal ist, dass wir die Unterdrückten freilassen. Wo Gefangene freigesetzt werden. Wo man selber vielleicht erlebt hat, dass man in der eigenen Schuld, in der eigenen Sünde gefangen geworden ist, genommen worden ist. Und ein Bruder, eine Schwester spricht dir zu, im Namen Jesus, deine Sünden sind dir vergeben, sei frei! Das wünsche ich uns. Dass wir eine solche Situation bei uns immer mehr erleben. Das ist das Persönliche sehr stark. Aber stellen wir uns auch noch mal vor, was Paulus und Silas so vorher durch den Kopf gegangen sein mag, als sie da gesessen haben. Sie haben sich vielleicht gedacht, das war's jetzt. Oh Gott, Zonk, das geht doch gar nicht. Jetzt haben wir gerade gestern die erste Gemeinde gegründet. Die erste Frau hat sich bekehrt. Und jetzt sitzen wir hier. Gemeinde zu Ende. Das war's. Aber nein, sie haben eine andere Haltung gehabt. Sie haben gewusst, was Paulus später im Philipperbrief schreibt, wo er Paulus wieder im Gefängnis sitzt. Wo er nichts mehr machen kann, wo er im Rom-Gefängnis im Gefängnis sitzt und sehr damit rechnet, dass er bald sterben wird. Ist Paulus auch wieder völlig entspannt, wenn man das so sich anschauen kann. Wo er sagen kann mit einer inneren Gewissheit, ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Diese innere Haltung hat Paulus gehabt. Diese innere Haltung hat Silas gehabt. Ich muss mir jetzt nicht Sorgen machen um das Werk Gottes. Ich richte mich auf ihn aus. Ich kann ihn nicht mehr machen. Und das wird dazu beitragen, dass das Evangelium vorangehen wird. Egal, ob ich hier morgens weiter zusammengeschlagen werde, ob ich morgen hingerichtet werde oder ob ich morgen wieder frei sein werde. Oder ob Gott ein Wunder tut heute Nacht. Das haben die ja damals nicht auf dem Zettel gehabt. Auch da war es normalerweise so, dass ein Gefängnisleiter mit seinem eigenen Leben dafür bezahlt hat, dass dieser Mensch auch im Gefängnis bleibt. Das war ja der Grund, warum der Gefängnisdirektor sein Schwert zieht und sich selbst das Leben nehmen will. Weil er gewusst hat, wenn die Jungs jetzt weg sind, dann bin ich dran. Garantiert. Und es ist ehrenhafter, mir selbst das Schwert in die Brust zu stoßen, als vor ein Gericht zu kommen und garantiert hingerichtet zu werden. Das war's doch jetzt, Gott. Wir sind als Gemeinde an eine Grenze gekommen, wir wissen nicht mehr weiter. Die eine junge bekehrte Frau. Das war's doch mit dieser Gemeinde, Gott, mit der FCG. Hier gibt's doch so viel Stress und so viel Streitigkeiten. Gott, was ist denn los? Gott, wie willst du das mit uns denn noch hinbekommen? Wie soll das funktionieren? Gott wird das gute Werk, das er uns angefangen hat, vollenden. Gott wird das gute Werk, was er angefangen hat, in dir und in mir und in dieser Gemeinde, er wird es vollenden. Und das Wunderbare ist dann, was daraus passiert. Gott schenkt ein Erdbeben. Kein Problem für Gott. Der Atheist würde es Zufall nennen und der Christ würde sagen, es ist Wirken Gottes gewesen. Und ein zweites Wunder, finde ich, ist, dass die Gefangenen nicht abhauen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe 5 Jahre Gefängnisarbeit in Ostdeutschland gemacht während meiner Studienzeit und jetzt bin ich mit einigen Brüdern hier in Oldenburg in der JVA im Gefängnis alle 2 Wochen, um mit den Gefangenen eine gute Zeit zu haben, Gespräche zu führen. Aber ich bin mir sicher, wenn da der Erdbeben wäre und die Türen würden aufgehen. Also ich würde für die Leute nicht meine Hand ins Feuer legen. Sagen wir es mal so. Ich würde nicht meine Hand für die ins Feuer legen, dass die noch da sind. Aber ihr Lieben, ist es nicht krass? die haben ihnen vorher zugehört. Sie haben gehört, wie sie Gott angebetet haben, wie sie Gott gelobt haben, wie sie Gott gepriesen haben. Die sind irgendwie anders. Und das heißt ja nicht, dass Paulus sie mit dem Schwert bedroht hat, so nach dem Motto, nicht abhauen, sondern sie sind freiwillig da geblieben. Ein weiteres Wunder. Und es steht jetzt nicht da. Die Bibel gibt mir jetzt keinen Grund, das zu behaupten, aber es ist meine Vermutung, die haben eine Begegnung mit Jesus gehabt in dieser Nacht, in denen, wie die Leute Gott angebetet und Gott gelobt haben. Und ihr Lieben, das passiert auch in unserer Gemeinde. Menschen, die in unseren Gottesdienst kommen und die mir im Nachhinein sagen, was du gepredigt hast, vergessen. So normal. Also die meisten von euch wissen am Mittwoch nicht mehr, was ich heute gesagt habe. Das ist so. Das ist manchmal ganz schön frustrierend, sich eine ganze Woche vorzubereiten und zu wissen, bleibt nicht viel hängen. Aber wir haben, während ihr angefangen habt, Gott zu loben, ist etwas in meinem Herzen passiert. Mein Herz ist dahin geschmolzen wie Butter. Und das ist bei den Gefangenen, glaube ich, auch so gewesen. Und dann kommt diese entscheidende Frage von dem Gefängnisdirektor. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Eine typisch religiöse Frage. Jeder religiöse Mensch fragt sich, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? In jeder Religion ist es auch so, dass sie dir dann sagen, du musst erstens das tun, zweitens das tun, drittens jenes tun. Und Paulus knallt diesen Männern das Evangelium von Jesus vor den Kopf und sagt, du musst gar nichts tun. Vertrau einfach dein Leben Christus an. An der Grenze deiner eigenen Schuld, wo die eigene Schuld dich erdrückt und wo er zittrig und auf die Knien zu Petrus kommt und er sagt, was soll ich tun? Ich habe Angst um mein Leben. Ich wäre gerade bereit gewesen, mein Leben zu nehmen. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich werde vor den Gott treten, der Himmel und Erde gemacht hat, was muss ich tun? Muss ich beten? Muss ich irgendwelche Sachen einhalten? Muss ich irgendwelche Speisegebote einhalten? Was soll ich tun? Muss ich nach Mekka pilgern? Muss ich nach Rom pilgern? Muss ich nach auf dem Heiligen Berg? Was soll ich tun? Eine typisch religiöse Frage. Wochenlang fasten. Und Paulus sagt, nee, das kannst du alles vergessen. Vertrau dein Leben Jesus an. Ihr Lieben, das ist der Unterschied zwischen Religion und dem Evangelium von Jesus Christus. Die Religion sagt dir, was du zu tun hast, welche Gebote du einzuhalten hast. Und die frohe Botschaft sagt dir, es gibt einen Gott, der hat alles für dich getan. Und du darfst in seiner Kraft und in seiner Liebe darfst du vorangehen. In seinen Möglichkeiten leben, darauf kommt es an. Als Paulus und Silas an dieser Grenze waren, haben sie auf die Möglichkeiten Gottes geschaut, sie haben gebetet und gelobt. Und dann hat Gott das Seine getan. Und wir könnten uns jetzt noch viele Geschichten in der Bibel anschauen, wo Menschen an ihren Grenzen waren und ihre Grenzen mit Blick auf Gottes Möglichkeiten sich erweitert haben. Wenn wir an die Jünger denken, zum Beispiel, die da vor 5000 hungrigen Mäulern sitzen und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Oder wie 12 Kundschafter in das Land, in das verheißene Land eindringen und die kommen dann zurück und sagen, ja, super große Trauben gibt es dort. Können wir kaum tragen. Aber die Söhne Anaks sind wie Riesen und wir sind wie Ameisen in ihren Augen. Und Josua und Kaleb sagen, lasst uns diese Leute platt machen in der Kraft Gottes. Nicht diese Grenze akzeptiert haben, nicht gesagt haben, das war's jetzt, sondern weitergegangen sind. An meinen Grenzen wartet Gott, der Gott mit unbegrenzten Möglichkeiten. Das hat Paulus gewusst, das hat Silas gewusst und das möchte ich dir zusprechen. An deinen Grenzen wartet der Gott mit unbegrenzten Möglichkeiten. Und auch für uns als Gemeinde, an unseren Grenzen wartet unser Gott mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten. Martin Luther hat es so wunderschön ausgedrückt, mit Menschen, die es wagen, Kirche zu träumen, wie Gott sie gewollt hat, will Gott Kirche wagen, von der Menschen nur träumen können. Ich wiederhole das nochmal. Mit Menschen, die es wagen, Kirche zu träumen, wie Gott sie gewollt hat, will Gott Kirche wagen, von der Menschen nur träumen können. Ihr Lieben, lass uns davon herausfordern, dass Gott mit unseren Grenzen noch nicht am Ende ist. Und wenn wir auch als Gemeinde viele Herausforderungen haben, wenn wir sagen, wir möchten diese Stadt erreichen, möchten unsere Strukturen verändern, wir möchten uns darauf einstellen, dass Gott in dieser Stadt noch viele Menschen hinzufügen möchte. Das kann bedeuten, dass wir wachsen werden, dass wir vielleicht in der Gemeinde nicht mehr alle kennen, dass nicht mehr jeder mit dem Pastor höchstpersönlich reden kann. Das kann sein, dass wir dich herausfordern, dass du deinen Stand einnimmst in der Gemeinde und sagst, ich werde hier Verantwortung übernehmen. Weil wir an der Grenze sind. Wir brauchen Leute, die sagen, ich übernehme hier mit Verantwortung. Weil wir glauben, dass Gott in dieser Stadt noch Menschen erreichen will. Und dass die Leute, die hier in dieser Gemeinde sind, dafür da sind, für die Menschen, die jetzt noch nicht da sind. Dass wir uns da herausfordern lassen. Dass wir diese Perspektive bekommen, dass Gott neue Möglichkeiten hat, auch für uns als Gemeinde, neues Land einzunehmen hat für uns als Gemeinde. Wenn du auf deine eigene Schuld schaust, ich komme zum Schluss, wenn du auf dein eigenes Leben schaust und an den Grenzen deiner Schuld bist, da wo du gemerkt hast, ich habe es nicht hingekriegt, wo es meine eigenen Fähigkeiten am Ende sind, wo meine eigene Kraft am Ende ist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dich innerlich wieder ausrichtest auf den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Dass du ihn trotz allem lobst und die innere Beziehung zu ihm aufrechterhältst. Und für den Rest ist er zuständig. Und für uns als Gemeinde, dass wir nicht auf unsere Begrenzung schauen, nicht auf das, was alles schlecht ist, nicht das, was alles doof ist und wie schwierig das alles ist, sondern dass wir uns gemeinsam in den Dienst Gottes stellen lassen. Das Lobpreisteam wird gleich ein Lied singen von Chris Tomlin. Da heißt es, du bist der Gott dieser Stadt. Du bist der Gott dieser Menschen. Du bist das Licht in der Finsternis. Und du bist die Hoffnung für die Hoffnungslosen. Und ihr Lieben, lasst uns doch diesen Traum träumen, dass Gott in dieser Stadt noch viele Menschen erreichen möchte. Und dass er dich persönlich gebrauchen will. Eine Erneuerung der Kirche passiert von Mann zu Mann und von Frau zu Frau. Das wird nicht durch ein Simsalabim passieren, sondern Gott will dich persönlich gebrauchen, um seine frohe Botschaft in deine Welt hineinzutragen und deine persönlichen Grenzen sprengen. Ich hatte mir gedacht, ob ich frage, wer hat im letzten Jahr, also wer gehört zu Jesus und wer hat im letzten Jahr jemanden zu Jesus geführt? Und dass ihr da mal die Hand hebt. Aber ich habe gedacht, ich möchte keinen blamieren, weil das auch vielleicht ein bisschen sehr persönlich ist. Aber ich möchte dir mal die Frage stellen, und du kannst ja für dich innerlich überlegen, hast du im letzten Jahr einen Menschen zu Christus führen dürfen? In deiner Umgebung? Den Hoffnungslosen Hoffnung gebracht? In die Dunkelheit Licht gebracht? Lass dich herausfordern, auch vielleicht diese Grenze zu überspringen mit der Kraft Gottes, dass du anfängst zu beten für die Menschen in deinem Umfeld, dass Gott dich gebraucht, um diese Menschen zu erreichen, Herzenstüren öffnet. Dazu möchte ich dich ermutigen. Amen.